Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
2020 war schon ein besonderes Jahr. Man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, nie haben Leute so viel Zeit in ihrem Zuhause verbracht. Aber das war doch auch mal ganz spannend, oder? Das eigene Heim ein bisschen neu entdecken? Ich zum Beispiel habe, als das mit den Kontaktbeschränkungen losging, bei meiner Oma auf dem Land gewohnt und muss sagen, wir hatten eine echt schöne WG zusammen. Wenn ich das jetzt aber so in meinem Freundeskreis erzähle, dann finden viele das erstmal ziemlich komisch, weil es eben nicht das klassische WG-Leben ist. Aber ist denn alles außergewöhnlich, dass kein Einfamilienhaus oder eine StudentInnen-WG ist? Das Thema Wohnen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Welche alternativen Wohnformen gibt es und warum entscheiden sich Menschen überhaupt für ein Wohnen abseits des Mainstreams? Entstanden ist die Sendung im Rahmen eines Hörfunk-Workshops im Masterstudiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ich bin Maja Andresen und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Micro Europa. Neben vielen unterschiedlichen Wohnformen, die wir heute kennenlernen werden, dürft ihr euch auch musikalisch auf das Thema Wohnen freuen. Als erstes starten wir mit dem Song Bungalow von Bilderbuch.
Sagst du kommst zu spät und dabei bist du schon viel zu spät. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause gehe. Dann rufst du an auf meinem Handy und dann bist du wieder Candy. Komm vorbei in meinem Bungalow. Ich hab Snacks für die Kinder-Show. Mama kocht für alle. Mama kocht für mich und dich. Komm vorbei in meinem Bungalow. By the rivers of cash flow. Wir trinken Soda, trinken Soda. Komm vorbei mit deinem Skoda.
Mit ihrem Song Bungalow. In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen. Dass da nicht jede oder jeder in einer Mietwohnung wohnt, ist irgendwie logisch. Doch wer wohnt eigentlich wie? Und wie hat sich das Wohnen in den letzten Jahren verändert? Paula Wiedeking hat sich umgehört und gibt uns einen kleinen Überblick darüber, wie Deutschland so wohnt.
In Deutschland leben 83 Millionen Menschen auf 41 Millionen Haushalte verteilt. Der Großteil der deutschen Privathaushalte besteht dabei aus nur einer Person.
Ich habe bis vor kurzem mit meiner Schwester in einer WG gelebt und lebe jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einer kleinen Stadt.
Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte hat sich im Vergleich zu den 60er Jahren mehr als verdoppelt. Auch studentische Wohnheime und Haushalte mit kinderlosen Paaren lösten das klassische Vater-Mutter-Kind-Konzept früherer Jahre ab. Die Anforderungen an die berufliche Mobilität, häufige Job- und Ortswechsel schaffen heute neue Haushaltskonzepte.
Ich wohne in einer zweier berufstätigen WG mit einem Architekten, der ist 34. Der hat seine Wohnung auch sehr geil eingerichtet. Jeder von uns hat ein großes Zimmer, etwa 23 Quadratmeter. Und wir teilen uns ein großes Wohnzimmer und das Badezimmer. Das ist etwas mehr Lebenskomfort, etwas stylischer eingerichtet als damals in meiner Studenten-WG.
Wochenendpendler, Zweitwohnsitze oder räumlich getrennte Paare sind keine Seltenheit mehr.
Also ich wohne seit 17 Jahren in einem Eigenheim, gemeinsam mit meinem Mann. Bis vor kurzem haben auch unsere zwei Kinder noch hier gelebt. Die sind aber inzwischen ausgezogen und wir wohnen sehr ländlich.
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Die Zahl der über 65-Jährigen lag im Jahr 2019 bereits bei 22%. Diese gesellschaftliche Veränderung führt ebenfalls zu neuen Wohnkonzepten. Barrierefreie Wohnungen, Senioren-WGs oder betreute Wohnformen werden immer beliebter. Die Wohnform kann so vor Immobilität und Vereinsamung schützen. Einige Menschen spiegeln mit ihrem Zuhause ein ganzheitliches Lebenskonzept wider. Zum Beispiel nachhaltiges und umweltschonendes Wohnen, minimalistisch im Tiny House oder als absolute Selbstversorgende auf dem Land. Weitere Wohnformen entstehen aus reinem Pragmatismus, wie etwa gemeinschaftliches oder genossenschaftliches Bauen. Diese Zweckgemeinschaften ermöglichen vielen, die es sich sonst nicht leisten können, Eigentum zu bilden. Während es an Wohnraum mangelt, stehen in vielen deutschen Städten ehemalige soziale und öffentliche Einrichtungen leer. Auch hier entstehen neue Wohnkonzepte.
Ich habe eine Freundin in Hannover besucht. Die wohnt jetzt seit kurzem in einer Schule, die ganz, ganz lange leer stand und aber auf Initiative der Bürger hin jetzt umgebaut wurde. Und ich fand es echt super spannend zu sehen, wie aus den Klassenzimmern jetzt wirklich sehr schöne kleine Wohnungen geworden sind.
Die Stadt Hamburg fördert auch neue Entwürfe für das Leben auf dem Wasser. Die Nachfrage an Liegeflächen für Hausboote und schwimmende Häuser ist weitaus größer als das Angebot, so die Hansestadt. Doch in den sozialen Medien ist wohl keine Wohnform so beliebt wie der Hashtag Vanlife. Besonders junge Menschen packt immer häufiger die Abenteuerlust. Flexibel, spontan und unabhängig mit dem umgebauten Campingbus von Ort zu Ort. Bei Instagram erreicht der beliebte Hashtag bald 8,5 Millionen Posts. Ob außergewöhnliche Wohnform oder klassisch in der Mietswohnung, laut dem VHW, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., sind 85% der Menschen in Deutschland zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation.
Paula Wiedeking über Wohngemeinschaften in Deutschland.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street.
Something tells you that you've got to gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Von der britischen Band Madness. 250 Menschen, so viele passen in einen mittelgroßen Kinosaal oder in ein Langstreckenflugzeug. Ganz schön viele also. Aber kann man auch mit so vielen Personen in einer Wohngemeinschaft leben? Ja, das geht. Das sagen zumindest die BewohnerInnen der Allmende Wulfsdorf. Das Dorfprojekt basiert auf einer Eigentümergemeinschaft. Das bedeutet, die BewohnerInnen gestalten das Gelände gemeinsam und entscheiden auch alles zusammen. Aniko Schusterius hat sich einmal näher angesehen, wie das Zusammenleben mit so vielen Menschen funktioniert.
Es ist ein Sonntagnachmittag. Die Herbstsonne strahlt auf die grüne Dorfidylle herab. Vögel zwitschern. Auf den ersten Blick sieht die Allmende Wulfsdorf wie ein kleines Paradies aus. Ungefähr 250 Menschen leben hier in rund 15 Häusern zusammen. Nordöstlich von Hamburg will die Eigentümergemeinschaft die Idee vom Dorf neu erfinden. Ich treffe einen ihrer Bewohner.
Was vor allen Dingen wichtig ist, dass die Fläche, die gehört allen zusammen. Also wir haben das Gelände zusammen gekauft. Die Wohnungen gehören Einzelnen, aber die Gemeinschaftsfläche beginnt an der Hauskante sozusagen.
Gottfried Penselin lebt seit 14 Jahren hier. Er zählt sich zur GründerInnen-Generation der Allmende Wulfsdorf. Nach jahrelangen WG-Erfahrung hat er zusammen mit seiner Freundin nach einer neuen Form des Zusammenwohnens gesucht.
Ich würde mal so sagen, ich komme so aus dem linksalternativen Bereich, so habe mich schon immer beschäftigt eigentlich mit so alternativen Wohnformen. Und dann entstand irgendwann die Frage, ja, was kann man denn mal machen, können wir denn mal machen, was so ein bisschen nachhaltiger ist. Dann haben wir ein paar Jahre einfach geguckt, was können wir zusammen machen. So, ne? Du musst dann auch ein bisschen gucken, deine Vorstellungen nicht in Deckung zu bringen, aber so eine Lösung zu finden, dass das für beide auch gut ist sozusagen.
In Deutschland gibt es einige Wohnprojekte, in denen Menschen in einer Gemeinschaft zusammenleben. Einige Kollektive teilen sich nicht nur das Wohneigentum, sondern verwalten auch gemeinsam die Finanzen. Ein solches Zusammenleben ist für Gottfried letztendlich keine Option.
Das ist eben so, dass diese sehr kollektiv organisierten Alternativen, die haben so eine Avantgarde-Funktion sozusagen. Die sind manchmal auch nicht so in die Mehrheitsgesellschaft eingebunden. So möchte ich das mal sagen. Die haben eine beispielhafte Funktion und du lebst etwas vor, so, aber bist auch naturgemäß dann ein bisschen outstanding sozusagen. Ne? Und für mich war das eine bewusste Entscheidung, auch was zu machen, was ein bisschen näher an der Mehrheitsgesellschaft ist und dann auch mehr reinwirkt.
Auf dem Gelände der Allmende Wulfsdorf war früher ein Erziehungsheim. Seit der Zeit um das Jahr 2000 stand es leer. Das Anwesen mit mehreren Wohngebäuden, Hallen und einer großzügigen Grünfläche hat der Dorfverein der Hansestadt Hamburg abgekauft. Allerdings liegt es in Schleswig-Holstein und zählt zu Ahrensburg im Landkreis Stormarn. Die dortige Verwaltung stellte eine Bedingung. 40% des Geländes müssen die BewohnerInnen gewerblich nutzen.
Was hier in dieser Halle passiert, ist Saatgutforschung. Und die Saatgutforscherin Christina Henatsch, die entwickelt hier, züchtet hier neue Sorten, also Möhren zum Beispiel.
Christina Henatsch gehört zu den letzten Gemüsezüchtern Deutschlands. Mittlerweile sind fast alle Landwirte bundesweit abhängig von den großen Saatgutproduzenten wie Monsanto oder Bayer. Henatsch will dieses Monopol brechen. Sie züchtet Sorten, mit denen die Bauern wieder selbst Saatgut herstellen können.
Eine Möhre, die von Völkel jetzt als Saftmöhre verwendet wird, die ist hier entwickelt worden. Da ist eine Naturschule und ein Siebdrucker. Also es gibt so verschiedene, ganz verschiedene Arten von Gewerbe, die hier so sind.
Auch Nachhaltigkeit spielt bei dem Dorfprojekt eine große Rolle. Alte Häuser und Hallen werden weiter genutzt. Die Energie stammt von einem eigenen Heizwerk. Die BewohnerInnen nutzen das Regenwasser für Toiletten und Gärten. Sie vermieten die Sporthalle oder veranstalten dort eigene Feste. Klingt alles super, aber wo hakt es im Leben einer großen Dorfgemeinschaft?
Also die Dinge gehen natürlich immer langsamer. Ne? Es ist filigran so. Es muss sich abgesprochen werden, es muss auch mit Gefühl vorgegangen werden. So, ne? Und streite mich leidenschaftlich dafür, Verfahren zu haben, sozusagen, weil ein Verfahren, was es gibt für jegliche Projekte hier auf dem Gelände, das schützt immer die Leute, die sich nicht trauen, einfach zu machen.
Die letzte Station unseres Spaziergangs ist das Haus der Zeit, ein Bestattungsinstitut.
Es sind natürlich jetzt auch schon Leute vom Gelände gestorben. Jetzt letzte Woche gerade ist eine ältere Nachbarin gestorben, wo 4 Generationen hier auf dem Gelände gelebt haben. Also Urgroßmutter, Großmutter, Tochter und Enkel. Und die Urgroßmutter ist vor 3 Jahren gestorben. Die Großmutter ist jetzt letzte Woche gestorben. Jetzt wohnen noch 2 Generationen hier auf dem Gelände.
Okay. Genau. Wer sich für das Leben in einer Wohngemeinschaft wie dem Dorfprojekt Allmende-Wulfsdorf entscheidet, scheint nie allein zu sein. Lange Entscheidungsprozesse und Pläne, die alle mit einbeziehen. Doch wer seine Nachbarn so gut kennt, wird niemals einsam sein. Auch nicht in den letzten Stunden des Lebens.
Anniko Schusterius über das selbstverwaltete Leben mit mehreren Generationen und geteiltem Eigentum in der Allmende Wulfsdorf bei Ahrensburg. Ganz in der Nähe von Hamburg. Wäre das auch was für euch? Annikos Fazit klang ja fast so, als könnte sie sich auch ein Leben am grünen Stadtrand vorstellen. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zum Thema alternative Wohnform. Als nächstes spielen wir Ain't Got No, I Got Life aus dem Jahr 1969 von der unvergessenen Nina Simone.
I ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater. Ain't got no perfume, ain't got no bed. Ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture. Ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I got my freedom. I've got life. I've got life. And I'm gonna keep
Ain't Got No, I Got Life von Nina Simone. Anders als die Wohngemeinschaft, die wir eben kennengelernt haben, wohnt die nächste WG nicht auf dem Land, sondern mitten in der Stadt. Nämlich mitten in der Hafencity in Hamburg. Zwischen Kränen, Baustellen und Neubauten leben Michael und Joshua in einer besonderen Vierer-WG. Katharina Kleden war bei ihnen zu Gast und hat mit den beiden über ihren WG-Alltag gequatscht.
Man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man hier reinkommt, dass es schon teilweise einfach ein anderes WG-Leben ist als das, was man kennt.
Die beiden wohnen in einer Inklusions-WG des Trägers Leben mit Behinderung Hamburg. Michael ist Joshuas Alltagsbegleiter.
Ich bin jetzt 24, bin so schon seit 2016 jetzt hier in der WG. Und habe studiert während der Zeit. Insgesamt ist das eine WG mit 4 Personen. 2 Menschen mit Behinderung und 2 Menschen ohne Behinderung. Yoshi ist jetzt erst vor kurzem eingezogen, vor 2-3 Monaten. Und das funktioniert aber sehr gut auf Anhieb.
Ich bin Joshua, bin 20 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zur Servicefachkraft zum Dialogmarketing im Berufsbildungswerk in Hamburg. Meine Einschränkungen, würde ich sagen, sind so mehr im Kopf, würde ich eher sagen. Also zum Beispiel schulisch, in Rechtschreibung und in Mathe bin ich nicht gut.
Ganz so leicht ist es nicht, einen Platz in der WG zu kriegen. Dahinter steckt ein langer, bürokratischer Weg, vor allem für die BewohnerInnen mit Assistenzbedarf.
Dann hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass sie mich hier im WG-Casting genommen haben, aber es war ein weiter Weg. Also erstmal geht es darum, überhaupt zu gucken, was passt für die Behinderung und das dauert einfach.
Die Alltagsbegleitenden sollen aber keine Pflegekräfte sein, sondern eigentlich nur ganz normale MitbewohnerInnen.
Das Besondere hier ist, dass man als Alltagsbegleiter ja nicht nur Mitbewohner ist, sondern eben auch irgendwo Angestellter. Dadurch ist es eben schon ein bisschen mehr wie eine Bewerbung für eine Stelle als jetzt für eine normale WG. Ein bisschen umfangreicher, einfach mehr Gespräche. Es ist nur wichtig, dass man nicht aus dem pflegerischen Bereich kommt, weil man auch nicht als hier als Pflegekraft oder sowas auftreten soll, sondern einfach als normaler Mitbewohner. Man muss da jetzt niemanden auf die Toilette helfen oder sowas.
Es geht so zum Beispiel um Freizeitaktivitäten. Da ist zum Beispiel eine gewisse Unterstützung, dass man was zusammen macht. Und ja, vielleicht auch mal zusammen kochen. Wir waren zum Beispiel mal klettern oder wir haben jetzt am Wochenende haben wir einen Mario Kart-Abend gemacht.
Aber wer darf in der Shanghai-Allee einziehen? Frank Köhler, Leiter der inklusiven Hausgemeinschaft, erklärt, für welche Behinderungen eine WG in Frage kommt.
Also die Organisation hat nur die Vorgabe, dass eine diagnostizierte geistige Behinderung oder Lernbehinderung da sein muss. Und ansonsten gibt es keine Kriterien, also weder vom Alter noch vom Geschlecht noch von der Art und Weise der Behinderung. Die Wohnungen sind hier barrierefrei und es wohnen eben auch Menschen mit Körperbehinderungen hier, also die dann auch eine leichte geistige Behinderung haben.
In einer inklusiven WG zu leben, heißt vor allem, Zeit miteinander zu verbringen. Nicht nur bei den alltäglichen Diskussionen über den Putzplan.
Das Arrangement, was wir mit den Alltagsbegleitern treffen, heißt, du darfst hier zur freien Kaltmiete wohnen. Also du hast dein eigenes Zimmer mit eigenem Bad und einer kleinen Küche und musst nur für Energie- und Nebenkosten aufkommen. Und dafür bist du verpflichtet, 10 Stunden in der Woche Zeit für gemeinsames Zusammenleben zur Verfügung zu stellen. Das ist ganz der WG überlassen, wie sie, sag ich mal, gemeinsam Zeit miteinander verbringen wollen.
Die Miete der AlltagsbegleiterInnen übernimmt anteilig der Träger Leben mit Behinderung Hamburg. BewohnerInnen mit Assistenzbedarf werden meistens von den zuständigen Behörden unterstützt. Aber warum muss es ausgerechnet eine der teuersten Gegenden Hamburgs sein?
Das hat was mit Stadtentwicklung zu tun. Hier in der Hafencity ist das, sag ich jetzt mal sehr platt gesagt, so, dass alles, was aufs Wasser guckt, dort baut das Geld. Da sind die großen Eigentumswohnungen, da sind die großen Firmen, die da ihre Sitze dahin klappen. Aber alles, was von den zweiten und dritten Häuserreihen baut, bekommt nur eine Baugenehmigung oder bekommt nur den Bauplatz zugeschrieben, wenn sie nachweisen können, dass diese soziale Einrichtungen, Initiativen, Baugemeinschaften, wie auch immer.
Falls ihr also gerade auf Wohnungssuche seid, informiert euch doch mal über inklusive Wohnprojekte. Es gibt da auch noch so einige weitere Konzepte, wie zum Beispiel SeniorInnen und StudentInnen-WGs. Vielleicht ist ja was für euch mit dabei.
Thank you.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ein Traum gesehen, das Haus am See.
Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Ein Traum gesehen, das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
Haus am See von Peter Fox. Kein Haus am See, aber dafür ein Haus auf Rädern. Darum wird es als nächstes gehen. Camping. Was früher als Beschäftigung für gelangweilte Menschen in ihrer Rente galt, wird bei jüngeren Menschen immer beliebter. Vor allem mit Wohnmobilen und kleinen Vans werden Wälder, Wiesen und Parkplätze spontan zum Zuhause auf Zeit. Während viele CamperInnen raus ins Grüne fahren, zieht es andere in die großen und kleinen Städte. Gerade in diesem Corona-Sommer ein flexibler Weg, neue Orte oder das eigene Umland zu entdecken. Ob auch Metropolen wie Hamburg genügend Freiraum bieten für Campervan-Fans? Lorenz Jeritsch hat für uns einen Campingplatz in der Stadt besucht.
Ausflug nach Hamburg-Hammerbrook. Ich verlasse die S-Bahn, überquere die sechsspurige Süderstraße und stehe vor einem hohen Zaun. Dahinter liegt ein unscheinbarer Schotterparkplatz, der sich kaum von den Parkplätzen der Tankstellen, Werkstätten oder Unternehmen nebenan unterscheidet. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, was man hier niemals vermuten würde, etliche weiße Wohnmobile. Hinter dem Zaun liegt ein Campingplatz, genauer gesagt ein Wohnmobilstellplatz. Spielende Kinder oder Vogelgezwitscher höre ich nicht. Stattdessen die acht Spuren der Amsigstraße, die Innenstadt und Autobahn verbindet. Der Stellplatz ist ideal angebunden. Mit dem Auto kommt man hier gut hin, mit der S-Bahn kommt man hier gut weg. Alle paar Minuten fährt sie Richtung Hafen oder zum Hauptbahnhof, immer über eine Brücke, die quer über den Platz führt. Das ist praktisch, aber laut. Rund 80 Dezibel zeigt mir mein Smartphone. Ich frage mich, wieso sollte man hier campen? Wer macht Urlaub zwischen zwei Hauptstraßen und unter einer Brücke? Als ich die Camperin an einem Spätsommertag besuche, ist rund die Hälfte der 100 Plätze belegt. Ich entdecke kaum Menschen, aber ein Paar aus Holland steht lachend vor seinem Campervan und macht Fotos.
Wir sind jetzt angekommen und ich habe es auch auf Internet gesehen, diesen Platz. Und ja, was soll man sagen? Es ist ja ein Campingplatz, ne? Aber schön ist anders. Wir wollen nach Hamburg gucken, nach der Stadt, in der Stadt. Und wir haben die, wie heißt es, die Fietsen bei uns. Und wir gehen mit Fahrrad nach Zentrum von Hamburg, um zu schauen.
Besonders begeistert klingen die beiden zwar nicht, aber für ihren Zweck ist der Platz praktisch. Sie besichtigen die Stadt, kommen zum Schlafen wieder und fahren morgen früh woanders hin. Idylle, Fehlanzeige. Aber die scheint hier auch niemand zu vermissen. Die Lage sei der zentrale Punkt, die meisten seien nur abends da, erklärt mir auch die Geschäftsführerin Katharina Fest. Die Gäste seien vielseitig, darunter RentnerInnen in riesigen Wohnmobilen, na klar, aber auch Familien oder junge Menschen mit selbst ausgebauten Bullis. Die treffe ich bei meinem Besuch nicht, dafür spreche ich mit erfahrenen Wohnmobilfans mit Blick für Campingdetails. Seit 10 Jahren kommen die RentnerInnen hierher.
Es ist insofern kein Luxusplatz, das sehen Sie ja, die Einzelnen sind ziemlich schmal, diese Schotter, nicht? Was wieder ist, Entsorgung, Wasser, alles umsonst, Duschen, alles umsonst, das ist alles da mal drin, Strom ist umsonst, das ist schon mal gut, aber uns persönlich zieht es nur wegen der Stadt hierher.
Wer hier parkt, ist quasi unabhängig vom Rest der Stadt. Über lange Kabel bekommen die Wohnmobile auf dem ganzen Platz Strom. In roten Containerbauten gibt es Duschen, Toiletten und frisches Wasser. Neben der guten Anbindung scheint die Ausstattung zu überzeugen. Auch ohne Elbblick oder Liegewiese, der Platz kommt gut an. 2019 mussten die BetreiberInnen sogar anbauen, weil so viele Leute kamen. Die meisten bleiben wenige Nächte. Insgesamt gab es nach eigenen Angaben 70.000 Übernachtungen. Dieses Jahr werden es wohl weniger, schätzt die Geschäftsführerin. Wegen Corona würden viele nicht mehr in die großen Städte fahren wollen. Die Stammgäste kämen trotzdem. Angst haben die beiden RentnerInnen nicht und dennoch passen sie ihren Trip wegen der Pandemie an.
Wir fahren immer so morgens los, sodass wir mittags auf dem nächsten Platz sind. Und das muss man heutzutage. Durch Corona sind viele Leute, die ins Ausland fahren, die sonst Italien, Österreich fahren, die bleiben in Deutschland. Also ist ab mittags der Platz voll. Also muss man spätestens mittags da sein. Und das haben wir uns angewöhnt.
Flexibilität und Freiheit. Das ist es wohl, was CamperInnen schätzen. Grundsätzlich, aber auch auf dem Platz hier in Hammerbrook. Was das bedeutet, ist Geschmackssache. Manche Gäste, erklärt mir die Geschäftsführerin, bringen beispielsweise ihren Wellensittich mit. Die meisten suchen schlicht einen Schlafplatz in Stadtnähe, aber ich treffe sogar einen Urlauber, der mit Klappstuhl auf dem Schotterplatz sitzt und die letzten Sonnenstrahlen genießt. Es mag laut sein, wenn die S-Bahn vorbeifährt und sicherlich gibt es Stellplätze mit mehr Privatsphäre. Aber was soll's? Im Zweifel kann man das Zuhause auf Rädern ja jederzeit raus ins Grüne bewegen.
Lorenz Jeritsch über Campen in der Stadt. Also, wenn ihr euren nächsten Trip mit dem Campervan plant, warum nicht? Wäre doch mal was Neues. Keine regelmäßigen warmen Duschen. Das hört sich zunächst nicht nach dem klassischen Traumhaus an. Für viele ist es das aber. Wer in einem Tiny House lebt, muss sich selbst beschränken und lernt dadurch so einige Vorzüge zu schätzen. Welche Vorzüge das sind und welche Schwierigkeiten das Leben in einem Tiny House mit sich bringt, darüber berichtet Bennett Müller.
Auf dieser Baustelle beginnen die Arbeiten erst nach Feierabend. Timo Hagedorn aus Osnabrück ist 37. Er schraubt in seiner Freizeit an seinem Traum, einem selbstgebauten, vollautarken und mobilen Tiny House. Zu diesem Wohntrend inspiriert hat ihn eine Dokumentation im Fernsehen.
Das ist mein Ding. Das ist genau das, was, ich sag mal, ein Dutzend meiner offen gebliebenen Fragen beantwortet. Ich wollte immer schon ein Eigenheim, also was Eigenes haben. Aber ich hätte mich wahrscheinlich auch nie entscheiden können, wo ich es hinstelle.
Mit dem Tiny House muss er das auch nicht. Denn Timos Tiny House wird mobil sein. Tiny Houses. Das sind Häuser mit weniger als 100 Quadratmetern Fläche. Timos Haus wird sogar nur 33 Quadratmeter haben. Zunächst aber lautet sein Motto, Simplify your life.
Da muss man sich, glaube ich, vom Kopf her auch umstellen und sagen, hey, was brauche ich wirklich? Hat das einen langfristigen Nutzen? Oder ist das jetzt einmal, könnte ich mir das auch beim Kumpel leihen oder einfach mal ausprobieren irgendwo anders? Und hey, ich brauche nicht eine Übergangsjacke, eine Winterjacke, eine Sommerjacke, eine für zum Ausgehen und eine noch, wenn die Sonne scheint, sondern am besten eine Lieblingsjacke Sommer und natürlich eine für den Winter.
Weniger Konsum ist für ein Leben auf kleinem Raum also essentiell. Der Faktor Nachhaltigkeit spielt für viele Tiny House Besitzer eine große Rolle. Außerdem steht für Timo vor allem eins im Vordergrund, sich seinen Traum zu verwirklichen. Ein mobiles, autarkes Tiny House zu konstruieren, ist ein Riesending. Davon will er sich aber nicht unterkriegen lassen.
Geht nicht, gibt's bei mir nicht. Also klar, ein Haus im Weltall bauen, würde ich sagen, ist auch für mich ein bisschen too much. Aber alles, was man irgendwie handwerklich und auch konstrukteur- oder ingenieurstechnisch irgendwie umsetzen kann, ja, warum nicht?
Während Timo noch an seinem Haus schraubt, ist Berit schon einen Schritt weiter. Die 23-jährige Studentin der Umweltwissenschaft wohnt gemeinsam mit ihrem Freund und Katze Jenny seit Februar 2018 in einem umgebauten Zirkuswagen in der Nähe von Lüneburg. Ihr kleines Zuhause funktioniert komplett autark.
Mir ist auch der Klimaaspekt und möglichst nachhaltiges Leben wichtig. Und das hat sich damit einfach ergeben, dass wir so extrem darauf achten konnten, wie viel Wasser verbraucht mir, wie viel Strom verbraucht mir, wo kommt der her.
Ein Leben im Tiny House bedeutet auch, dass Dinge, die ansonsten selbstverständlich erscheinen, auf einmal einen neuen Wert bekommen.
Ich kann nicht jederzeit einfach duschen gehen zum Beispiel. Wenn ich warm duschen will, dann muss ich erst gucken, war genug Sonne oder ist genug Strom, ist meine Batterie voll, dass ich jetzt Wäsche waschen kann zum Beispiel. Also man muss sein ganzes Leben und die ganze Routine so ein bisschen daran anpassen, aber dann ist man natürlich auch ein bisschen näher an der Natur und an den Elementen.
Zwar gibt es in Berits Tiny House keine regelmäßigen warmen Duschen, dafür viel Zeit in der Natur. Berit ist fest davon überzeugt, dass Tiny Houses einen positiven Beitrag zum Klimawandel leisten.
Also ich denke, Tiny Häuser sind ein Puzzlestein in dem, wie wir zu einer nachhaltigeren Gesellschaft kommen. Einmal durch viel weniger Flächenversiegelung, man kann es quasi einfach mitnehmen, wenn man wieder umzieht. Als auch das Leben in Gemeinschaft. Und Nachhaltigkeit ist ja auch ein Gemeinschafts- und ein Gesellschaftsthema. Und da sind Tiny Häuser, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
Timo und Berit können aus ihrer Erfahrung unterstreichen, dass man mit so manch einer Schwierigkeit rechnen muss. Im Bauprozess wie auch im täglichen Leben. Dass sich das Leben in einem Tiny House dennoch lohnt, ist für beide aus vielen Gründen trotzdem klar. Manchmal kann weniger vielleicht wirklich mehr sein.
Bennett Möller über das Leben im Tiny House. Als nächstes hören wir den Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben. Der Song basiert auf einem tragischen Vorfall in Berlin. Junge Menschen besetzten im Dezember 1971 am Marianenplatz in Berlin-Kreuzberg ein ehemaliges Schwesternwohnheim. Kurz zuvor war der Anarchist Georg von Rauch von der Polizei auf der Flucht erschossen worden.
Der Marianenplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich mit und fest und marsch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich mit und presst und muscht aus Kreuzberg raus. Letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das auch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxus-Wohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch erst mal Schmidt und Preis und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich Schmidt und Preis und Mosch aus Kreuzberg raus. Schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich Schritt und Rest und Bosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Tonsteine Scherben mit dem Rauchhaus-Song aus dem Jahr 1972. In dem Rauchhaus ist unsere nächste Protagonistin sogar mal mit einer Punkband aufgetreten. Aber darum soll es nicht gehen. Ich durfte für diesen Beitrag nämlich mit Maria sprechen, die selbst jahrelang in besetzten Häusern in Spanien gelebt hat. Sie spricht darüber, was sie dazu bewegt hat, Häuser zu besetzen und wie das Zusammenleben damals so funktioniert hat. Maria ist 16, als sie 2004 mit ihrer Mutter ihre Heimat Kolumbien verlässt und nach Spanien zieht. Maria heißt eigentlich anders. Weil sie unerkannt bleiben möchte, haben wir ihr hier einen anderen Namen gegeben. In Valencia beginnt sie Önologie, also Weinkunde, zu studieren. Dort lernt sie Leute aus der Ocupa-Szene kennen. Okupas, das sind BesetzerInnen, die in leerstehende Häuser und Wohnungen eindringen, diesen Wohnraum für sich beanspruchen und eine selbstbestimmte, von der gesellschaftlichen Normalität abweichende Form des Zusammenlebens anstreben. In Spanien herrscht zu dieser Zeit eine Immobilienkrise, weshalb es jede Menge Leerstände gibt. Das Viertel El Cabanyal in Valencia ist besonders betroffen. Dort finden auch Maria und ihre FreundInnen ein leerstehendes Haus, in das sie einsteigen und das sie von nun an mit 15 Personen besetzen.
Das war schön. Das war so eine schöne Villa mit so Datteln, Palmen im Garten. Und das ist so richtig schönes koloniale Architektur. Und dann haben wir angefangen, da zu leben.
Miete, Strom oder Wasser zahlen sie nicht. Strom zapfen sie sich eigenständig von den Straßenlaternen. Wasser holen sie sich von öffentlichen Brunnen. Geld sammeln sie durch Jonglierauftritte bei wartenden Autos an der Ampel. Entscheidungen werden im Plenum getroffen.
Dann haben wir uns organisiert. Ein paar Leute haben Lebensmittel gerettet, die anderen sind zum Ampel gegangen und ein bisschen für das Bier verdient. Und andere haben dann Arbeiten zu Hause gemacht, so sanieren. Oder wenn irgendetwas kaputt gegangen ist, dann mussten wir uns auch auf jeden Fall kümmern.
Die Gesellschaft heutzutage sei rücksichtslos, sagt Maria. Ihr fehle die Solidarität. Sie selbst erfährt Rassismus und Diskriminierung, als sie in Spanien ankommt. In ihrem neuen Zuhause ist das dann anders. Was hier zählt, ist kollektives Denken und die Solidarität zu den Mitmenschen, um sie mit ihren Sorgen nicht alleine zu lassen.
Das Leiden von den anderen wird auch dein Leiden. Dann lernst du wirklich, was ist, nicht zu essen zu haben, zum Beispiel. Oder dass es jemand so schlecht geht, dass es krank ist, dass du denen helfen sollst. Oder einfach noch mit Menschen von der Seele raus sprechen, was sie fühlen, wovor sie Angst haben und solche Sachen. Das ist krass.
Sie entschließen sich dazu, etwas gegen die Kriminalität im Viertel zu unternehmen. Viele Leute leben trotz großem Leerstand auf der Straße. Das will die Gruppe ändern. Sie besetzen ein weiteres Haus und organisieren einen Zirkus zum Mitmachen für Kinder. Jonglieren, Spielzeuge selber basteln und Akrobatik sollen helfen, Perspektiven aufzuzeigen. Sie geben Workshops, um zu vermitteln, wie man Häuser besetzt und sich selbst organisiert. Während bei offen besetzten Häusern die Gesellschaft wissen soll, dass das Haus besetzt ist, geht es bei stillen Besetzungen vordergründlich darum, den Wohnraum für sich zu nutzen. Öffentliche Aufmerksamkeit ist daher nicht gefragt. Einige Zeit leben auch Maria und ihre FreundInnen dort unbemerkt, bis sie nach 3 Jahren von der Polizei gezwungen werden, das Haus zu verlassen.
Ja, leider, alle gute Dinge gehen mal zu. Wir wurden von dem Haus von der Polizei rausgeschmissen. Also sie haben mehrmals versucht, bei uns reinzukommen und wir haben gesagt, sie haben da kein Recht. Wir haben auch nie mit denen so wirklich gesprochen. Und irgendwann kamen die irgendwie mega, mega früh morgens und haben an die Wände von dem Haus geklettert und reingekommen und haben uns rausgeschmissen und gesagt, so, ihr habt hier 20 Minuten, um alle Wertsachen, die ihr habt, rauszunehmen und aus dem Haus gehen.
Für die FreundInnen heißt das, eine neue Bleibe suchen. Sie finden ein weiteres leerstehendes Haus, in das sie gemeinsam einsteigen und das sie für 1 Jahr besetzen. Erst als sie schwanger wird, entscheidet sie sich für ein geordnetes Leben mit Familie. Ihr Studium hat sie abgebrochen. Inzwischen lebt und arbeitet Maria in Hamburg. Sie wohnt mit ihrer 10-jährigen Tochter in einer Wohnung, für die sie Miete zahlt. Sie trägt nun auch Verantwortung für ihre Tochter. Ein Leben im besetzten Haus kommt nun für sie nicht mehr in Frage.
Die Zeiten sind vorbei. Ich habe mir das Leben so gezeichnet, weil ich der Meinung bin, dass man auf jeden Fall außerhalb des Systems leben kann. Leider hat es halt nicht so gut funktioniert. So mein Ziel war wirklich weg vom System, weil man jung ist und auch nicht so ganz überlegt und sich auch nicht besser organisieren kann, es halt nicht zu schaffen.
Auf die Frage, ob sie etwas anders gemacht hätte, sagt sie, sie hätte sich gerne noch mehr eingesetzt, politisch mehr bewegt, dass es den Menschen dort besser geht. Heute kann Maria sich nicht mehr vorstellen, ein Haus zu besetzen. Die Zeit in Spanien aber, die möchte sie nicht missen.
Ich glaube, Menschen brauchen solche Art von Erfahrungen, um zu sehen, es ist wichtig, solidarisch zu sein, sich zu organisieren und ja, Hilfe leisten. nicht nur an sich denken.
Leben im Tiny House, Arbeitsteilung im Ökodorf oder doch lieber campen mitten in der City. Zusammenleben heißt längst nicht mehr nur klassisch WG-Leben. Für ein Wohnen abseits des Mainstreams gibt es viele Gründe. Das kann zum Beispiel das Gemeinschaftserleben sein oder das Bedürfnis, den gesellschaftlichen Normen zu entkommen. Oder es erleichtert den Alltag, wie wir es in der inklusiven WG gehört haben. In Deutschland leben ca. 83 Millionen Menschen. Klar, dass da einiges zusammenkommt an interessanten Wohnmöglichkeiten. Egal wie verrückt und außergewöhnlich die Wohnform auch sein mag, eines ist wichtig. Nämlich, dass man sich zu Hause wohlfühlt. Das war's für heute von Mikro Europa. An den Reglern saßen Lukas Rudolf, Anniko Schusterius und Klaus Klein. Die Beiträge waren von Paula Wiedeking, Anniko Schusterius, Katharina Kleden, Lorenz Jeritsch, Bennett Möller und Maja Andresen. Die Musik hat Lorenz Jeritsch zusammengestellt. Redaktion Maja Andresen, Anniko Schusterius und Ulrich Hegel. Wenn ihr mehr über Mikroeuropa erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei unter mikroeuropa.de. Die heutige Sendung ist unter Leitung von Ulrich Hegele im Rahmen eines Workshops entstanden. Mit Masterstudierenden der digitalen Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Auch wir haben eine Homepage unter www.fink.hamburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Maja Andresen. Macht's gut, auf Wiederhören. Thank you.